guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 19. Juni 2026 und am Mikrofon begrüßt euch Johanna. Wir haben uns immer schon antifaschistisch positioniert. Der CSD 2026 am morgigen Samstag in Freiburg. Nachdem das Land der Stadt Freiburg verweigert hat, sich von der Pflicht zur Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete befreien zu lassen, Fraktionen unterschiedlicher Ansicht über die Möglichkeit einer Klage dagegen. 400 BewohnerInnen kämpfen um Prosphygika, die größte Besetzung Athens. Und warum wir aus emanzipatorischer Sicht die Ukraine unterstützen müssen. Diese Position erklärt Evelyn Deller bei einer Veranstaltung am 22. Juni und ihr hört ein Vorabgespräch mit ihr. Resistencia, Partisane, Widerstand. Unter diesem Motto findet am Samstag in Freiburg der jährliche Christopher Street Day statt. Los geht's um 13.30 Uhr am Platz der Alten Synagoge. Nach der Parade findet ab 18 Uhr ebenfalls auf dem Platz der Alten Synagoge die Kundgebung, unter anderem mit Pussy Riot, statt. Über den CSD 2026 haben wir mit Ronny von der CSD-Orga gesprochen.
Resistencia, Party, Sahne, Widerstand. Was wollt ihr uns mit diesem Motto sagen?
Ja, also wie ihr das ja von eurem Freiburger CSD gewohnt seid, steckt in unserem Motto auch in diesem Jahr wieder ein kleines Wortspiel. Und es kommt eben darauf an, wie man es ausspricht. Ja? Also es könnte einmal Party, Sahne, Widerstand oder es könnte auch Partisane, Widerstand sein. Und eben auch dieses Resistencia, weil es ja immer wieder doch vorkommt, dass uns als CSD ja vorgeworfen wird, dass das ja nur eine große Party ist und nicht politisch. Und für uns ist eben diese Party und die Parade und die Kundgebung ist für uns politisch. Unsere Existenz als queere Community und als queere Menschen, die den CSD organisieren, ist politisch. Und insofern haben wir sozusagen das in unserem Titel alles mal so ein bisschen verquirlt. Und für alle, die das Wortspiel verstehen, juhu. Und für alle, die es nicht verstehen, bleibt es halt bei Party, bei Sahne und bei Widerstand. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch gerne unseren gesamten Mottotext ausführlich studieren. Wir beziehen uns auf jeden Fall in erster Linie darauf, was weltpolitisch und auch bundesweit gerade an Rechtsruck stattfindet. Das ist auch für den Freiburger CSD jetzt nicht unbedingt ein neues Thema. Also seit wir uns 2014 in der Form ins Leben gerufen haben, haben wir uns immer ganz klar antifaschistisch positioniert. Und der gesellschaftliche und politische Rechtsruck hat sich aber leider in den letzten 10 Jahren dann doch immer mehr verstärkt. Und das bedeutet für uns auch als CSD und als queere Community, dass wir unsere Kante gegen rechts und unseren Standpunkt doch noch klarer und noch deutlicher verteidigen müssen.
Wie blickst du persönlich auf diese stetige Rechtsentwicklung?
Ja, also es macht schon Angst auf eine Art. Also wenn ich mir auch die Gewaltstatistiken anschaue, wenn ich mir anschaue, wie CSDs angegriffen werden, wenn ich mir anschaue, dass oder beziehungsweise was die Partei, die im Moment in Umfragen wohl die stärkste politische Kraft in Deutschland wäre, wenn jetzt gerade eine Wahl stattfinden würde, was die so so über queere Menschen irgendwie sagen, dass sie sich irgendwie herbeifantasieren, den Paragraph 175 und dass Schwule wieder ins Gefängnis sollen. Wenn ich mir anschaue, was sie über Transmenschen sprechen, überhaupt über unsere gesamte Community, dann macht mir das schon auch Angst, macht mich aber auch wütend. Und also für mich als persönliche Konsequenz muss ich natürlich schon sagen, so, Angst ist natürlich ein schlechter Ratgeber, ja. Also das heißt, das, was mich sozusagen an meinen Beobachtungen verunsichert, das, was mir Angst macht, versuche ich persönlich natürlich umzuwandeln in eine positive, eine kämpferische Energie, um auch weiterhin mich überhaupt politisch engagieren zu können, ja. Und sozusagen mein Bestes zu versuchen, diesem Rechtsdruck entgegenzuwirken. Und ich glaube, da kann ich ja auch für unsere ganze CSD-Orga beziehungsweise für das Orga-Team vom CSD Freiburg sprechen. Also, dass wir natürlich immer wieder dastehen und fassungslos irgendwie reinschauen und uns anschauen, was in Deutschland und was weltweit irgendwie passiert und wie die Tendenz sich zeigt, und gleichzeitig aber auch zu versuchen, da nicht irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, nicht aufzugeben, nicht irgendwie nicht Fluchtgedanken zu hegen, sondern zu sagen, hey, stopp mal, wir bleiben, ja, auch wenn es tatsächlich echt schwierig ist. Also ich nehme wahr, auch bei uns in der Orga, und wir machen das ja jetzt doch schon einige Jahre in Freiburg, dass es im Moment eigentlich in erster Linie darum geht, dass wir uns überlegen, okay, wie können wir das, was jetzt über Jahre oder über Jahrzehnte erkämpft wurde für die queere Community, wie können wir das erhalten? Und der Kampf im Moment und die Energie fließt eher daran zu sagen, wie können wir das erhalten, was schon da ist, was wir erreicht haben, und gar nicht mehr so sehr, was steht denn eigentlich noch auf der Agenda? Also was muss denn eigentlich noch gesellschaftlich und politisch passieren, dass hier endlich auch eine Gleichberechtigung irgendwie stattfindet, ja?
In Ihrem Wahlprogramm hat die AfD angekündigt, unserem partnerfreien Radio, Radio Korax aus Halle, die finanziellen Mittel streichen zu wollen, weil es allen Spielarten des linken Fanatismus, der perversen Regenbogenideologie und des Genderismus eine Plattform biete. Gerade im Osten nehmen die Angriffe auch auf CSDs zu. Wie ist die Lage hier in Freiburg?
Also im Vergleich zur Osnabrücker Republik sind wir in Freiburg fast schon in so einer Art, Base, ja. Also das heißt, die Angriffe und vor allem auch tätliche Angriffe und Gegenveranstaltungen zu CSDs, wie sie im Osten stattfinden oder auch teilweise in ländlichen Regionen, die haben wir zum Glück in Freiburg in der Form nicht. Also wir haben, glaube ich, in Freiburg auch doch durchaus eine stabile antifaschistische Grundlage. Ja. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, das ganz genau im Blick zu behalten. Ja. Und wir haben natürlich auch in den letzten Jahren gesehen, dass wenn Angriffe kamen, egal ob das jetzt durch christliche FanatistInnen oder muslimische oder also, ob es migrantisches Publikum waren oder teilweise auch Rechtsradikale. Die Angriffe fanden tatsächlich eher in der Peripherie statt. Also es war jetzt nicht so, dass wir in Freiburg bisher eine große Gegenprotestkundgebung hatten oder Gegendemo. Und das erwarten wir auch in diesem Jahr nicht. Aber wir merken natürlich schon so, dass in sozialen Medien, wenn wir Texte posten, wenn wir unsere Statements veröffentlichen, unser Motto veröffentlichen, dass der Wind kälter wird, ja. Also das merken wir auch in Freiburg, und da heißt es halt, wach zu bleiben, und vor allem, finde ich, dürfen wir uns natürlich nicht auf unserem Freiburger Privileg ausruhen. Also wir können sagen, okay, das ist gut, dass das hier so ist, dass wir uns jetzt nicht irgendwie, wenn die Parade losgeht, konfrontiert sind mit irgendwie 200 militanten Neonazis von einer Kampfsportgruppe, die sich da uns in den Weg stellt. Aber eben, wie schon gesagt, es ist kein Grund, sich darauf auszuruhen, sondern zu sagen, okay, die Verhältnisse, die wir hier haben oder vielleicht auch erkämpft haben oder erschaffen haben, die gilt es auch wieder in anderen Teilen von Deutschland und Europa wieder zurückzuerkämpfen oder zurückzuholen. Ja, also diese Situation, ja, und das wäre halt wichtig, Und das ist auch so ein Anliegen von uns als Freiburger CSD zu sagen, Leute, geht raus, fahrt in den Osten, fahrt auf die Dörfer, fahrt dorthin, wo es immer mehr auch kleine CSDs gibt, weil die brauchen die Unterstützung. Also wir sagen nicht, kommt nicht mehr nach Freiburg, also kommt auch bitte alle weiter nach Freiburg, aber bitte supportet auch die kleinen CSDs, supportet die CSDs im Osten. Das ist total wichtig, da die Stirn zu bieten, ja, diesen faschistischen Tendenzen. Und eben, was du sagst, dass jetzt diesem Radio die Mittel gestrichen werden sollen. Wir kriegen ja auch mit, eben was die AfD, was dieser Rechtsruck gesellschaftlich verändern will, ja, oder auch vielleicht schon verändert. Da geht es ja ganz klar darum, eben auch queeren Initiativen, Präventionsprojekte in Schulen und so weiter, die finanziellen Mittel zu streichen. So. Und die wissen genau, wo der Hebel ist, aber das dürfen wir halt nicht zulassen. So. Ich glaube, da gilt es auch einfach solidarisch miteinander zu sein, und zwar nicht nur innerhalb dieser queeren Bubble oder Community, sondern auch zu sagen, wir als Queere, also das ist ein intersektionaler Kampf, also wir müssen uns zusammenschließen mit anderen emanzipatorischen, mit anderen linken Bewegungen und Gruppierungen, und umgekehrt müssen wir auch Solidarität von anderen erwarten. Und ich glaube, dass soziale Veränderungen und soziale Entwicklung zum Positiven nur zusammen zu erreichen sind, ja.
Stichwort soziale Entwicklung zum Positiven. Du hast vorhin gesagt, eigentlich ist man gerade eher mit Abwehrkämpfen beschäftigt, mit der Verteidigung des Status quo. Was wären denn eigentlich Dinge, die noch auf der Tagesordnung stünden, wenn man jetzt positiv in die Zukunft blicken würde? Was gäbe es noch für die queere Community zu erkämpfen?
Ja, zum Beispiel eine Sache, die in Freiburg positiv zu erwähnen ist, ist, dass es jetzt ein queeres Jugendzentrum gibt. Und unsere Forderung als CSD Freiburg ist aber eben seit Jahren auch nicht nur dieses queere Jugendzentrum, sondern zum Beispiel auch ganz konkret jetzt für Freiburg und fürs Umland überhaupt ein queeres Zentrum, weil wir natürlich wahrnehmen, dass durch die Digitalisierung, durch den Rückzug in virtuelle Welten natürlich auch eine Vereinsamung damit einhergeht. Und wir kriegen natürlich auch mit, jetzt vor allem mit KI und so weiter, wie anfällig für Störungen, für Hetze und für Hass diese virtuelle Welt ist. Ja. Und da wäre auch zum Beispiel nach wie vor eine Forderung von uns als CSD Freiburg, konkret für Freiburg, die Erschaffung, die Entstehung von einem queeren Zentrum, wo sich zum Beispiel auch am Nachmittag ältere queere Menschen, zum Beispiel Ü60, einfach auf einen Kaffee treffen können. Ja. Also sozusagen so unser Wunsch, sich wieder real zu begegnen im Sinne von einem sozialen Zentrum, wo irgendwie Kulturveranstaltungen, wo soziale Veranstaltungen, wo vielleicht auch Partys am Wochenende stattfinden können und wirklich durchgemischt über alle Altersklassen hinweg als quasi realer Gegenpart zu dieser virtuellen Welt, wo natürlich irgendwie jetzt über soziale Medien, eben wie schon gesagt, Mobbing, Hass, Wutausbrüche viel einfacher stattfinden, als wenn das wirklich ein real existierender sozialer Raum ist, wo Menschen sich auch in Wirklichkeit begegnen können und sozusagen gegen diese soziale Vereinsamung auch aktiv entgegenwirken. Ja. Und das wäre zum Beispiel eine kleine Forderung für Freiburg. Und eben grundsätzlich, wenn wir einen Forderungskatalog von über 40 Forderungen, von denen wurden in den letzten Jahren leider nicht so wirklich viel erfüllt. Ihr könnt euch auch gerne alle auf unserer Webseite anschauen. Und wir werden trotz des Rechtsdrucks auch an diesen Forderungen festhalten, weil wir uns nicht damit zufrieden geben, dass zu erhalten, beziehungsweise nur noch dafür zu kämpfen, dass das bleibt, was wir bisher erkämpft haben, sondern es geht wirklich auch darum zu sagen, hey, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, ja, und zwar nicht, weil wir irgendwie gierig sind nach Privilegien, sondern es geht darum, eine Gesellschaft herzustellen, die wirklich auf einer Augenhöhe basiert, und zwar für alle Menschen, ja.
Dann abschließend von dir einfach noch ein paar Worte dazu, was die Leute am Samstag beim CSD in Freiburg alles so erwartet.
Ja, also am kommenden Samstag haben wir wieder eine kurze Anfangskundgebung und dann eben der große Demonstrationszug durch die Freiburger Innenstadt. Da rechnen wir mit so ungefähr 3 bis 4 Stunden Dauer. Und dann geht ab 18 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge auf der großen Bühne das Programm weiter, also die politische Kundgebung. Da gibt es viele Redebeiträge von queeren Gruppen, von Initiativen, von Vereinen. Es gibt Showbeiträge von queeren Künstlerinnen, von Drag über Wacking. Und das Ganze endet in unserem großen Finale mit Pussy Riot, Riot Days. Die sind euch wahrscheinlich auch ein Begriff. Die haben wir dieses Jahr zum CSD nach Freiburg eingeladen, weil ja eben auch Putin und die russische Regierung Pussy Riot als extremistisch bzw. terroristische Organisation gelistet haben, fast im gleichen Atemzug wie auch die LGBTIQ-Community in Russland unter diese Rubrik extremistisch-terroristisch gepackt wurde. Insofern ist das, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung bzw. Kombination und damit auch für den diesjährigen CSD in Freiburg der Hauptact bzw. der Main Act auf der großen CSD-Bühne. Also kommt gerne alle vorbei. Demonstriert mit uns, feiert mit uns, zeigt mit uns Sichtbarkeit. Und um das Ganze zu finanzieren, damit schließe ich, wünschen wir uns natürlich, dass möglichst viele Menschen auf die offizielle CSD-Afterparty kommen. Die ist im Anschluss im Hans-Bunte-Areal. Die ist auch seit Jahren die Hauptfinanzierung des Freiburger CSDs, weil wir sind eben immer noch seit Anbeginn unkommerziell. Das heißt, wir haben keine großen Konzerne und Firmen, wir haben kein Firmensponsoring, wir haben keine großen Firmenlastwagen, die auf unserer Parade mitfahren und auch keine Parteienwagen und Infostände. Also das heißt, wir wollen da nach wie vor unsere Unabhängigkeit behalten, was aber eben auch zum Preis hat, dass wir unsere Finanzierung doch in großen Teilen selbst stemmen, und dafür dient in erster Linie diese Afterparty. Also wenn ihr nach dem CSD noch nicht genug habt, unterstützt uns gerne und feiert mit uns zusammen in die Nacht.
Das sagt Ronny von der CSD-Orga. Am Samstag ist wieder Christopher Street Day in Freiburg unter dem Motto Resistencia, Partisane, Widerstand. Und mehr Infos gibt es auch unter freiburg-pride.de.
Wir haben bereits berichtet, die Bezahlkarte für Geflüchtete ist ausgrenzend, aber sie soll längst in ganz Baden-Württemberg eingeführt sein. Die Stadt Freiburg hatte sich versucht, dem zu entziehen, auch mit Verweis auf die Möglichkeit von Kommunen, sich von bestimmten Regelungen befreien zu lassen, wenn diese für die Kommunen einen unnötigen finanziellen und verwaltungsmäßigen Aufwand und kein befriedigendes Ergebnis ergeben. Das Land hat diesen Antrag auf Befreiung allerdings abgelehnt. Wir berichteten, wie gesagt, verschiedene Fraktionen denken oder dachten nun über die Möglichkeit nach, eine Klage gegen diese Ablehnung zu beantragen. Wir haben Fraktionen angefragt. Die Fraktion Freiburg for You hat uns rückgemeldet, dass sie sich im Moment noch im Abstimmungsprozess befinde. Die Fraktion Eine Stadt für alle will einen solchen Antrag stellen, während die Fraktion der Grünen uns bereits rückgemeldet hat, dass sie aufgrund der geringen Aussichten von einem Antrag auf eine Klage absehen wird. Wenn keine Mehrheit zustande kommt, und davon geht auch Eine Stadt für alle selbst aus, dann gibt es also keine Klage und die Stadt Freiburg fügt sich in den Willen der Landesregierung, dass nun in ganz Baden-Württemberg die ausgrenzende Bezahlkarte für Geflüchtete bestehen bleiben soll. Ihr könnt Gutscheine gegen Bargeld tauschen und damit Geflüchtete unterstützen, die unter den Auswirkungen dieser Bezahlkarte leiden. Insbesondere im Kiosk in der Adlerstraße jeden Freitag 16 bis 18 Uhr. Prosphygika ist eine selbstverwaltete Nachbarschaft im Zentrum von Athen und die größte Besetzung. 8 Gebäude sind besetzt. Dort wohnen unter anderem viele migrantische Familien. Es gibt ein Frauencafé, eine Bäckerei, ein Kinderhaus mit Betreuung etc. Die Regionalregierung Attika bereitet allerdings seit Monaten die Zerschlagung des Projekts vor. An diesem Freitag findet im Strandcafé eine Infoveranstaltung zu Prosphygika statt. Eine Delegation aus dem Mietshäuser-Syndikatsprojekt LU15 aus Tübingen war einen Monat lang in Athen und wird berichten. Wir haben mit Karl aus der LU15 gesprochen.
Prosphygika sind, wie du gesagt hast, 8 Blocks. Es sind rund 400 Menschen, sehr multikulturell. Man hört viele verschiedene Sprachen, jung und alt. Ja, und es wird ein großer Teil des alltäglichen Lebens, Bildung, Pflege, wirklich beeindruckend viel selbst verwaltet. Und nicht nur innerhalb des Viertels in den 8 Blocks, sondern viele der Strukturen arbeiten auch mit über die 8 Blocks hinaus und viele Strukturen stehen auch allen prinzipiell offen, nicht nur den Bewohnerinnen dort.
Und dort wohnen, du hast jetzt gesagt, auch viele migrantische Familien, so wie ich das verstehe, ja, viele Familien auch, die nicht besonders viel Geld haben, dort wohnen sie solidarisch zusammen, oder?
Genau, ja, und deshalb auch muss man schon auch die Räumungsdrohung als besonders skandalös nochmal sehen, weil viele der Bewohnerinnen tatsächlich auch nichts hätten, wo sie alternativ unterkommen, also auf der Straße landen würden.
Stichwort ja. Räumungsdrohung, wie ist die Lage rund um die größte Besetzung Griechenlands?
Also es gab immer wieder über die Jahre Versuche, das Gebiet zu entwickeln, die Besetzung loszuwerden, und der Versuch jetzt ist auf jeden Fall der ernsthafteste. Es wurde im Verborgenen, also abseits der Öffentlichkeit, ein Vertrag mit verschiedenen Vertragspartnern, die Entwicklung des Gebiets dann finanzieren sollten, vorbereitet. Und es wurde dann irgendwann zum Ende letzten Jahres von der Gemeinschaft festgestellt, was geplant wird, und dann darauf reagiert und unter anderem mit 2 Menschen, die in den Hungerstreik gegangen sind, und sehr starke öffentliche Kampagne, um einfach Aufmerksamkeit zu schaffen. Die Regierung hat behauptet, so grob, es sei ein Geisterviertel, in der in dem kaum Leute leben, außer ein paar Drogenabhängige sozusagen, und die ganze Nachbarschaft dort quasi unsichtbar machen wollen. Der Teil der Verteidigung, kann man sagen, kann man vorsichtig optimistisch sein, lief nicht schlecht. Jetzt zuletzt vor einer Woche hat der Bürgermeister von Athen sich eingeschaltet. Man geht stark davon aus, als Reaktion auf Druck von 33 EU-Parlamentariern, also die EU wird auch versucht, als Geldgeber mit reinzukriegen. Vor zwei Wochen waren drei Tage ein Treffen und Proteste in Brüssel, auch vor dem Parlament. Genau, also die Öffentlichkeit, der Druck aus der Öffentlichkeit ist eigentlich der wichtigste Punkt gerade, wo wir alle auch beitragen können, einfach darüber reden, es bekannt machen. Es wurde zum Beispiel aufgerufen, vor Botschaften auch einen Protest zu organisieren. Aber es einfach bekannt machen, sich informieren. Genau.
Und, eine Verständnisfrage auch zur EU-Geldern. Die sollen will die Stadt dort in das neue Projekt einfließen lassen oder soll da für das bestehende jetzige Projekt Gelder aus der EU geben?
Nee, das jetzige Projekt wird ja quasi so getan, als gäbe es das gar nicht. Also konkret sollten jetzt im ersten Schritt 4 der 8 Blöcke geräumt werden und saniert und entwickelt werden. Und es wird gesagt, ja, man will sozialen Wohnraum schaffen, man will Wohnraum für Patienten und Angehörige des größten Krebskrankenhauses, was direkt daneben ist, da schaffen. Aber es ist so sozial der Wohnraum, wie würde ich mal sagen, er nur sein kann. Und es werden schon seit Jahren, es hat angefangen mit Angehörigen, dort untergebracht. Man hat einfach gemerkt, die Leute schlafen in Autos neben Krankenhaus und man hat sie dann eingeladen, dort mit einem Dach über dem Kopf auch schlafen zu können. Und auch Patienten sind schon untergekommen. Und es wurde jetzt auch vor einer Woche eine weitere Wohnung fertig saniert, die als Unterbringung für Patienten auch dann verfügbar ist.
Also die BewohnerInnen sanieren auch in Eigenregie die Häuser.
Ja, das ist auch eine der zentralen Forderungen der Nachbarschaft und auch der Hungerstreikenden, also neben einer neben der Absage des Vertrags, einer Garantie, dass alle dort bleiben können, also nicht geräumt wird, und Zusagen, rechtliche Verbindlichkeiten, dass die Nachbarschaft die Sanierung selber übernimmt. Es sind denkmalgeschützte Häuser, deswegen ist das auch rechtlich kompliziert. Genau, das wird auch dran gearbeitet, dass das einfach unter der Kontrolle der Nachbarschaft bleibt.
Dort, du warst jetzt selber etwa einen Monat dort in Athen. Vielleicht kannst du auch einfach mal ein bisschen noch sagen, was hast du da für Eindrücke von dieser riesigen Besetzung gewonnen? Was für Geschichten haben dich besonders beeindruckt?
Also es ist tatsächlich einfach das Leben dort. Dort Zeit zu verbringen, kann ich jedem nur empfehlen, ob einfach nur vorbeischauen oder eine längere Zeit und mitzuhelfen. Es ist einfach ein schöner Alltag mit vielen Kindern, vielen Katzen, vielen Sprachen und ein schönes Zusammenleben. Und es wird sich einfach geholfen. Es ist eine tolle Moral der Zusammenarbeit. Man packt zusammen an. Und ich denke, dass diese soziale Öffnung, also es wird ja so formuliert, der Kern naja, der politischen Arbeit ist also auf Englisch Social Struggle. Also es geht ganz zentral darum, die sozialen, elementaren Bedürfnisse, Bedarfe, die wir als Menschen haben, selbstverwaltet zu organisieren, was ich persönlich auch als einen sehr wichtigen Schritt finde für alle selbstverwalteten Strukturen. Ein bisschen rauskommen aus seiner Blase und sich letztlich zur Gesellschaft hin, zu marginalisierten Gruppen hin zu öffnen und mit ihnen zusammen zu kämpfen, zu strugglen.
Du hast schon ein bisschen was in die Richtung gesagt. Trotzdem noch die Frage, wie kann das Projekt von hier aus, von Deutschland aus auch unterstützt werden?
Also klar, wird immer Geld gebraucht. Spenden können gesammelt werden. Und sonst die Aufmerksamkeit, die Öffentlichkeit, auch wenn es jetzt kleine Etappen, Hoffnungsschimmer gibt, nicht nachlassen. Die Hungerstreiks gehen weiter. Wir haben keine Garantien, dass nicht geräumt wird. Weiter, wie es geht, Öffentlichkeit schaffen, darüber reden, bekannt machen, Druck auf die Verantwortlichen, auf die griechische Regierung auswirken. Das in erster Linie, würde ich sagen, ist wichtig jetzt.
Dann abschließend von dir nochmal zusammengefasst, warum ist genau das so wichtig, pro Sifikika zu unterstützen?
Ja, genau. Ich lese es kurz aus einem Flyer, den wir vorbereitet haben, vor als Abschluss. In Prosigika an der Alexandras Avenue ist ein Viertel der Hoffnung und des Widerstands entstanden. Dies ist ein Blick in die Zukunft, eine organisierte, selbstverwaltete Gemeinschaft im Zentrum einer europäischen Metropole, aufgebaut auf Solidarität, gemeinsamen Respekt, gegenseitigen Respekt und Würde. Sie funktioniert ohne Hierarchien, sondern mit gemeinsamer Entscheidungsfindung und Verantwortung für das Leben. Gleichzeitig stehen wir in Solidarität mit Kämpfen, die nur wenige Kilometer entfernt und auf der anderen Seite des Globus stattfinden, weil wir verstehen, dass unsere Kämpfe miteinander verbunden sind. Was manche sich für die Gesellschaft vorstellen, geschieht hier bereits nicht als fertiges Produkt, sondern als fortlaufender, sich entwickelnder Prozess im Hier und Jetzt.
Warum wir aus emanzipatorischer Sicht die Ukraine unterstützen müssen. So lautet der Vortrag, den die politische Bildungsreferentin Evelyn Deller am 22. Juni um 19 Uhr in der Schopf 2 in Freiburg halten wird. Im Interview mit Radio Dreieckland ist sie hier vorab zu hören und erklärt ihre These, die in der Linken ja auch umstritten ist. Zuerst spricht Evelyn Deller über die aktuelle Lage und auf welche Quellen sie sich.
Also meine Quellen sind sowohl deutsch als auch englische und ukrainischsprachige Medien, beziehungsweise ukrainische Medien, die auf Englisch schreiben. Meistens also so Kyiv Independent, Kyiv Post, United 24, Ukraine Today, bla bla bla, also so. Und Tagesschau ab und zu, wobei deutsche Medien einfach viel zu wenig über die Ukraine berichten. Also ukrainischsprachige Medien sind natürlich, oder ukrainische Medien sind da natürlich einfach besser aufgestellt. Und ja, also so jeden Tag gibt es halt Angriffe, da ändert sich halt nichts. Und ich bekomme auch nicht alles mit, was da passiert, ehrlich gesagt. Ich kann mich dem auch nicht jeden Tag aussetzen so. ich beschäftige mich schon jeden Tag mit der Ukraine, aber ich glaube, ich bekomme nicht immer mit, was passiert. Also was ich jetzt gerade mitbekomme, ist zum Beispiel, dass jetzt so EU-Verhandlungen mit Moldau und der Ukraine anstehen. Dass diesen Monat, im Mai war das, meine ich, die meisten toten Zivilisten seit April 2022 in der Ukraine gefallen sind. Also die Todesraten steigen. Gleichzeitig befreit die Ukraine immer mehr Gebiete. Russische Besatzung kommt nicht unbedingt voran. Auf der russischen Seite sind auch einfach viel mehr russische Soldaten gestorben, beziehungsweise Soldaten, die auf der russischen Seite kämpfen. Das sind ja viele davon gar keine Russen. Sieht halt so aus, als wenn die Ukraine eigentlich eine super gute Chance hätte, Russland eigentlich rauszukicken aus der Ukraine, wenn die Ukraine jetzt endlich mal die ganzen Waffen und Selbstverteidigungssysteme bekommt, die die Ukraine seit Jahren anfragt. Dazu gehört zum Beispiel auch Taurus, aber ich bin kein Waffenexperte oder Militärexperte. Ich sehe nur, was die ukrainischen Menschen fordern. Ich sehe, wie sich Militärexperten äußern. Und ich glaube ihnen halt, wenn sie Analysen machen und sagen, okay, wenn die Ukraine dies und das bekommt, dann hat sie die Chance, Russland zu besiegen. Aber dadurch, dass Russland auch immer wieder genug Zeit hat, um sich neu zu raffen, sich neue Strategien auszudenken, Waffen nachgeliefert zu bekommen, auch vom Partner im Iran oder China und Nordkorea, ist das halt einfach so ein Kampf gegen Windmühlen, weil die Waffenlieferungen an Russland halt nicht stoppen im Vergleich zur Ukraine. Und die gesamte Wirtschaft in Russland halt darauf ausgelegt ist, Krieg zu führen. Also die Wirtschaft ist halt auf Krieg eingestellt und auch Studenten, die irgendwelche Nebenjobs in Waffenfabriken machen und so, da ist halt ohne Ende Nachschub und die Ukrainer müssen um alles kämpfen. Das ist so der Stand der Dinge, würde ich sagen.
In dem Vortrag wird es wahrscheinlich auch um politische AkteurInnen in Ukraine, vor allem im Militär gehen. Azov ist ja den meisten bekannt und da wird es wahrscheinlich im Vortrag auch noch mehr Infos dazu geben. Aber was gibt es denn auf emanzipatorischer Seite zu nennen?
Also einerseits würde ich erstmal sagen, dass es gibt halt keine linken oder antiautoritären Brigaden. Also es gab Versuche, solche aufzustellen, also so anarchistische zum Beispiel, aber das hat nicht geklappt. Mhm. Deshalb, die Brigaden sind auf jeden Fall durchmischt. Also auch bei Azov kämpfen nicht nur Faschos oder Rechte. Also das sind auch durchmischte Brigaden. Die Geschichte von Azov ist eh länger und ein eigenes Thema für sich. Aber die dritte Sturmbrigade von Azov, die wird halt von einem der Gründer von Azov aus 2014 geleitet. Der ist auch definitiv ein Faschist und seit, ich glaube, letztem Jahr Juni, also gar nicht so lange, überhaupt wieder Kommandeur. Davor war er in der Politik tätig und dann ist er wieder zurück zum Militär. Und das heißt nicht, dass alle Menschen, die unter ihm kämpfen, auch neonazistisch oder rechts eingestellt sind. Aber er ist auf jeden Fall der Kommandeur. Aber Azov ist halt eine unverzichtbare, hochspezialisierte Einheit, die halt seit 2014 Gebiete befreit. Zum Beispiel Mariupol wurde ja auch 2014 von russischer Besatzung befreit und Kharkiv und so. Also da hat Azov auf jeden Fall eine hohe Relevanz und da sind mir ehrlich gesagt die zivilen Leben wichtiger, die es da durch diese Einheiten zu retten gibt, als der Fokus auf Faschos in der Armee. Zumal auch die Faschos in Russland halt einfach viel stärker vertreten sind und die Gesellschaft, die russische Politik und Gesellschaft viel mehr durch faschistische Tendenzen durchzogen ist als die ukrainische. Das zum einen. Zum anderen, was so antiautoritäre Kämpfe angeht in der Ukraine. Also das sind ja genau die ich unterstütze. Ich unterstütze halt Gruppen, die antiautoritäre Kämpfer in der Ukraine unterstützen. Also so mit irgendwelchen Lieferungen an die Front, zum Beispiel mit Autos oder Drohnen oder anderen Geräten, Detektoren, aber auch so humanitäre Hilfe für ZivilistInnen oder medizinische Geräte und so. Gerade im Krieg ist es natürlich utopisch, eine Gesellschaft, die darum kämpft, überhaupt weiter existieren zu können, wie anti-autoritär aufzustellen. Also das wird jetzt nicht passieren. Die Politik ist ja auch immer noch durchzogen durch Korruptheit und da ist auch noch einiges zu tun, um das alles zu lösen. Aber das kann man, wie gesagt, in einer Kriegssituation auch nicht machen und auch nicht erwarten, finde ich. Die anti-autoritären Kräfte, die es halt gibt, sind dann halt so einzelne laute Aktivisti oder also halt Stimmen, Schriftsteller zum Beispiel. Oder, ja, wie gesagt, politische Aktivisti wie Maxim Buskevich, der halt in russischer Kriegsgefangenschaft sitzt und halt als überzeugter Pazifist ins Militär gegangen ist. Und ansonsten kann man sich auch die Arbeit von anarchistischen Gruppen wie zum Beispiel Anarchist Black Rose anschauen oder Solidarity Collectives und welche Gruppen und Einzelpersonen sie halt unterstützen. Aber die bürgerlichen Namen kenne ich eh nicht, sondern eher so Rufnamen und so. Aber der Einfluss von anti-autoritären Kräften in der Ukraine ist natürlich nicht übertragbar auf die gesamte Gesellschaft. Also die Ukraine ist ja auch doppelt so groß wie Deutschland in der Breite und die Gesellschaft, also die Bevölkerung ist aber halb so groß wie die deutsche. Dann sind ja auch noch super viele Menschen geflohen. Also ich glaube, in Zeiten wie diesen ist es sehr schwer, die Menschen dort zu erreichen und ideologisch gleich aufstellen zu lassen, zumal in der Ukraine auch riesige Unterschiede zwischen Ost und West herrschen und auch der Nationalismus zum Beispiel in Lviv stärker und anders ist als in Kharkiv oder in Odessa. Auch die Erfahrungen einfach von den Menschen über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und das alles bedenkt halt einfach, wie man politisch steht. Und wichtig ist aber auch einfach zu sagen, dass diese Rechts-Links-Unterscheidung, die wir in Deutschland haben, auf so post-sowjetische Länder nicht eins zu eins übertragbar ist. Also sowieso gibt es ja sehr große Probleme mit dem Rechts- und Linksdenken. Aber was zum Beispiel in Deutschland links ist, also Marxismus und Leninismus, ist in der Ukraine halt wirklich in der Linken nicht akzeptiert als linkes Gedankengut. Weil der Marxismus-Leninismus wurde mit dem Ende der Sowjetunion halt überwunden und die emanzipatorischen Kräfte sehen halt anders aus, beziehen sich auf andere Vordenker und Ideologien. Also zum Beispiel Anarchismus in der Ukraine durch Nestor Machno hat nochmal eine ganz andere Relevanz. Und alles, was so auf sowjetische Vordenker wie Stalin, Trotzki, Lenin zurückgeht, ist halt nicht gerne gesehen. Und damit können viele Deutsche halt nichts anfangen, weil für sie Lenin immer noch eine legitime Vorbildfunktion hat, wo ich mir halt auch nur an den Kopf fassen kann und denke, warum seid ihr so zurückgeblieben? Naja.
Das ist eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar ist dein familiärer Hintergrund ukrainisch, mein familiärer Hintergrund ist polnisch. Ich weiß also, dass in Ländern, die sich mit Russland eine Grenze teilen, ganz anders auf Russland geblickt wird. Dazu spielt natürlich auch die geschichtliche Erfahrung, die die polnische, aber auch in dem Fall ukrainische Gesellschaft gesammelt hat, mit Krieg, Unterdrückung und Jahrzehnte bis im Falle Polens sogar mehr als 123-jährige Besatzung. Ja. Wie würdest du dem gegenüber das Russlandbild in Deutschland beschreiben? Vielleicht gerade in Bezug auf emanzipatorische politische Kräfte und wie bewertest du das im Hinblick auf die aktuelle Lage?
Ja, nur ganz kurz dazu. Ich finde das auch total wichtig, genau darüber zu sprechen. Also das ist auch ein Teil meines Vortrags, was so die Besatzung von Polen-Litauen angeht oder beziehungsweise das Verschwinden lassens Polen-Litauens für über 100 Jahre durch Russland und wie wichtig Marx ja auch die Staatlichkeit Polens war. Also da sieht man ja auch, wie der Vordenker der linken oder emanzipatorischen Denker in Deutschland schlechthin, Karl Marx, was für ein Feind von Russland er war und was für ein Verfechter von Polens Staatlichkeit. Und ich glaube, dass man dort auch sehr viel ableiten kann für emanzipatorische Denkweisen und Kämpfe, weil mit einem Staat ja nicht nur ein aufkommender Nationalismus einhergehen muss, sondern auch ein Gebiet, das geschützt werden kann vor äußeren Feinden und Besatzungsmächten. Und im Falle Polens und der Ukraine, die Beziehung ist ja auch ein bisschen schwierig. Mhm. Also Stichwort Organisation ukrainischer Nationalisten oder Bandera und Melnik, also ukrainische Nationalisten, auf die ja viele Massaker an Polen und Juden zurückgehen. Das ist immer noch ein sehr schwieriges Thema in Lviv oder in der Westukraine. Also das habe ich selber vor Ort gemerkt, dass man da eher sagt, dass diese Geschichten sozusagen russische Propaganda seien und damit immunisieren die sich halt so ein bisschen und nehmen halt vor allem Bandera sehr stark in Schutz. So historisch ist das natürlich ein sehr umstrittenes Thema, beziehungsweise haben es da auch HistorikerInnen der Ukraine nicht so leicht, darüber zu reden, wenn sie Bandera kritisieren. Und gleichzeitig denke ich mir halt, okay, in Zeiten des Kriegs sind solche Widerstandsfiguren wahrscheinlich auch irgendwie so ein Anker. Und es ist dadurch einfach schwierig, diesen Anker Menschen zu nehmen, die sich daran irgendwie halten wollen. Und gleichzeitig in Odessa sieht es dann bei Menschen anders aus, die halt sagen, ey, meine Familie hat unter den ukrainischen Nationalisten gelitten, wurden massakriert oder so, also im Falle von Juden. Mhm. Und wir finden das nicht so cool, wie ihr die feiert. Da kann man halt emanzipatorische Kräfte vor allem in der historischen Aufarbeitung und Selbstreflexion von ukrainischem Nationalismus sehen. Also das wäre so ein Anfang. Und solche Aufarbeitungsprozesse gibt es auch in Lviv zum Beispiel, generell in der Ukraine. Aber es ist halt nicht, kommt halt nicht überall gleich an. Was Polen anders macht als Deutschland, ist natürlich einfach, Polen ist näher dran an Russland als Deutschland und dadurch einfach gefährdeter von der Aggression durch Russland. Gleichzeitig ist Polen halt ein Satellitenstaat der Sowjetunion gewesen und hat dadurch einfach noch mehr unter der sowjetischen Unterdrückung gelitten als Westdeutschland. Und die DDR wird ja mittlerweile auch von vielen Linken in Westdeutschland wieder abgekultet und verherrlicht und romantisiert. Und damit geht natürlich dann auch eine Romantisierung der Sowjetunion einher. Und das ist in meinen Augen sehr anti-emanzipatorisch. Aber deshalb argumentiere ich halt dagegen an. Aber wenn das dann auf taube Ohren stößt, kann ich da natürlich nicht viel machen, außer sagen, ey, hört den Zeitzeugen zu, hört den Geschichten der Menschen zu, die 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 DDR irgendwie überlebt haben und die aus guten Gründen nicht wieder eine DDR-Romantik hier haben wollen. Zugleich ist Russland natürlich nicht die Sowjetunion und wenn Russland irgendwas besetzt, dann wird das Gebiet auch nicht kommunistisch besetzt. Aber diese Verbindung mit Russland und der Sowjetunion herrscht halt in vielen Köpfen von Linken noch vor. Und ich glaube, dass da auch das Problem liegt. Und gleichzeitig bedient russische Propaganda ja auch genau das Narrativ. Also wenn in okkupierten Gebieten in der Ukraine Stalin-Büsten wieder aufgebaut werden, dann ist das ja eine Referenz auf die Sowjetunion und das feiern dann irgendwelche DDR-Romantiker oder finden das zumindest nicht schlimm, leugnen ja auch teilweise Stalins Verbrechen generell und damit historische Traumata von Ukrainern. Und das ist alles super anti-emanzipatorisch. Und ich glaube, dass das in Polen weniger vorkommt, weil die Menschen da einfach mehr Leiterfahrung haben mit Stalin.
Du hältst den Vortrag in Freiburg ja nicht zum ersten Mal, sondern hast schon diverse ähnliche Vorträge gehalten. Auf welche Herausforderungen stößt du denn dabei? Oder lief immer alles glatt?
Nein, es lief auf keinen Fall immer alles glatt. Also auch politische Feinde saßen schon in meinen Vorträgen, zum Beispiel BSW und FDJ. Das war wirklich krass, aber auch so Leute vom SDS. Also genau die Linken, die ich halt gerade beschrieben habe, die sich halt irgendwie positiv auf die Sowjetunion beziehen oder positiv auf Russland beziehen und die Kritik daran irgendwie nicht hören wollen oder nicht verstehen wollen. Also das ist zum einen das Problem, dass sie halt schlichtweg Fakten leugnen, so, weil die sagen halt, okay, du beziehst dich auf andere Fakten als ich, also musst du falsch liegen, also musst du uns manipulieren, also bist du hier die Böse. Und dann ist es auch einfach komplett egal, wenn man darauf verweist, welche Verbrechen Russland in der Ukraine begeht. Ich habe ihnen ihre politischen Idole versauen wollen und das ist dann alles viel schlimmer als der Krieg, den Russland da führt. Also die führen sich wirklich so auf, als wären das irgendwelche Babys, denen ich den Lolli weggenommen habe. Das ist wirklich krass. Aber das ist sehr, sehr durchschaubar und dadurch halt nicht so schlimm wie irgendwelche Linken, die halt sich gar nicht mit der Ukraine solidarisieren wollen. Allein schon deshalb, weil ich von der Ukraine spreche, weil das halt ein Nationalstaat ist, den ich damit beschreibe, weil es für sie zu abstrakt ist, einfach mit der Ukraine Menschen zu verbinden, über die ich damit meine, die halt innerhalb der Staatsgrenzen der Ukraine leben und gerade von Vernichtung bedroht sind. Und das ist halt etwas, wo ich halt immer wieder meine Grenzen stoße, weil ich das nicht verstehen kann, wie man nicht verstehen wollen möchte, dass, wenn ich von der Ukraine rede, ich damit eine Zivilbevölkerung meine und nicht einen Staat. Also so, mit dem ukrainischen Staat geht halt nun mal Schutz einer Zivilbevölkerung einher. Und also es kann jetzt nicht so schwer sein, das zu verstehen, finde ich. Vor allem, wenn man Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg ziehen möchte. Aber für einige ist das einfach, weiß ich nicht, einige wollen sich dem irgendwie entziehen, dieser Rechnung, habe ich das Gefühl.
Positionen, die von dieser Seite auch kommen, aber auch von extrem rechter Seite in Deutschland, ist ja, der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist nicht in Anführungsstrichen unser Krieg. Oder es wird von Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland gesprochen. Was hältst du von solchen Aussagen?
Also ich finde das ziemlich dumm, weil wir sind auch gefährdet durch Russland und daraus machen Russen und russische Propagandisten ja auch gar keinen Hehl. Also Sprüche wie auf nach Berlin existieren halt auf irgendwelchen, also als Stickers auf irgendwelchen Autos von Zivilisten halt, die damit umherfahren und sich lustig machen darüber, dass sie Deutschland bald wieder einnehmen. Oder russische Faschisten und Ideologen, die halt davon träumen, irgendwie Lissabon bis Vladivostok einzunehmen und russisch zu machen. Oder sie sprechen von einem Ruski Mir, also einem russischen Reich, grenzenlos. Ich meine, Russland ist ja schon das größte Land der Welt. Das wollen irgendwie viele Linke immer wieder vergessen, habe ich das Gefühl. Russland macht ja auch keinen Hehl daraus, noch größer werden zu wollen. Ich meine, mit der Annexion von der Ukraine wird Russland halt faktisch einfach größer und das ist ja auch ein Ziel. Putin halt es so darstellt, als würde er sich nehmen, was ihm eh gehört. Darin liegt ja auch die Ideologie so. Die Ukraine ist eh Teil Russlands, also nimmt er sich eh nur das, was Russland zusteht. Genauso kann er das natürlich auch auf Deutschland anwenden. Dann sagt er halt, okay, Deutschland gehört auch zu uns, eigentlich sind alles Russen und deshalb dürfen wir Deutschland einnehmen. Oder so. Also so ähnlich kann er das auch mit dem Baltikum machen. Ah, da leben so viele Russen, deshalb müssen wir jetzt das Baltikum einnehmen oder auch Polen oder so. Oder auch sagen, ja, Polen gehört historisch zu Russland. Das können wir in den Jahrhunderten oder an den Weltkarten aus dem Jahr XY ablesen. Also dürfen wir das Gebiet jetzt einnehmen. Auf diese Weise kann man das dann rechtfertigen und verargumentieren. Also ist halt überhaupt nicht historisch korrekt oder überhaupt, es ist halt kein Argument, um Staaten einzunehmen, aber so funktioniert das halt, so ein sehr einfaches Besitzdenken. Davon abgesehen, Deutschland ist halt Teil der NATO und wenn NATO-Gebiet angegriffen wird, dann verteidigt sich die NATO halt. Und wenn dann in Lettland Luftalarm herrscht, weil russische Drohnen darüber fliegen, dann sind wir akut gefährdet. Und ich verstehe nicht, warum Leute diese Gefahr für uns alle nicht sehen wollen. Das zum einen. Und zum anderen, wenn man sagt, nee, das ist ein Stellvertreterkrieg, dann, also da fehlen mir dann halt auch die Worte, weil das einfach heißt, dass Menschen leugnen, dass die Ukrainer aus eigener Motivation heraus auf die Straßen gegangen sind, auf den Maidan, um gegen die eigene Regierung zu protestieren und sich wirklich halt eine Revolution erkämpft oder Revolution protestiert haben, die ja dann letztendlich der Auslöser für die Annexion der Krim und des Donbass wurde 2014. Das haben die Ukrainer ganz alleine geschafft. Dafür brauchten sie keine westlichen Strippenzieher oder so. Ich finde es irgendwie sehr aussagekräftig, wenn sich das irgendwelche Deutschen nicht vorstellen können, dass Menschen aus eigener Motivation heraus auf die Straßen gehen und das auch ohne dafür bezahlt zu werden von irgendwelchen Amerikanern, so, sondern einfach, weil sie unzufrieden sind mit den herrschenden Verhältnissen. Deshalb, das war halt kein westlich angezettelter Putsch oder so, sondern massenhafte, also eine Revolution von unten, von den Massen, von Schülern, Ärzten, Studierenden, Arbeitern und so weiter und so fort. Und wer das leugnet, der glaubt meiner Meinung nach nicht an das revolutionäre Potenzial von Zivilbevölkerung. So. Das finde ich sehr schade.
Du hast es vorher so ein bisschen auch angerissen. Oftmals kommt auch, sag ich mal, aus traditionell pazifistischen Kreisen die Forderung, ja, man müsse die Unterstützung Ukraines auf zivile Bereiche beschränken, beziehungsweise da die Mittel alleinig reinstecken. Und militärische Unterstützung oder konkret Waffenlieferungen würden den Krieg nur verlängern. Deine Einschätzung dazu?
Das finde ich halt dumm, weil der Krieg wird dadurch verlängert, dass die Ukraine nicht die Waffen bekommt, die sie braucht, um diesen Krieg zu beenden. Weil der Krieg wird erst dann beendet, wenn russische Kräfte sich aus dem ukrainischen Staatsgebiet zurückgezogen haben und keine Menschen mehr unter Besatzung leben müssen. Der Krieg wird weitergehen, wenn Russland ukrainisches Gebiet besetzt hält, weil unter Besatzung unfassbare Verbrechen begangen werden. Das haben wir in den befreiten Gebieten gesehen. Also von Folterkellern für Kinder bis gezielten Vergewaltigungen an Menschen jedes Alters, an Massakern, an Hinrichtungen. Ist alles dabei. Verbot ukrainischer Sprache, ukrainischer Kultur. Wer da vor die Augen verschließen möchte, dann sagt ja, nee, der Krieg dauert halt länger, wenn man Waffen liefert, der akzeptiert diesen Ist-Zustand. Und das kann ich nicht verstehen. Also ich kann nicht verstehen, warum man da vor die Augen verschließt, dass Menschen Waffen brauchen, um sich gegen solche Zustände zu wehren. Und Linke, die irgendwie daraus gelernt haben, dass man die Nationalsozialisten militärisch geschlagen hat und dann jedes Jahr die Rote Armee feiern, aber dann sagen, nee, die Ukraine darf keine Waffen bekommen. Also ich verstehe das nicht. Das ist in meinen Augen unlogisch, irrational und einfach keine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Also aus dem Sieg der Alliierten. Da hat jemand einfach schlecht aufgepasst, was es bedeutet, Faschisten zu schlagen. Die muss man halt mit Waffen schlagen, wenn sie mit Waffen angreifen.
Welche Mittel gibt es denn, vor allem vielleicht an unsere HörerInnen gerichtet, um Ukraine zu unterstützen und vielleicht insbesondere emanzipatorische Kräfte?
Ja, Spenden verschicken an stabile Gruppen, die halt antiautoritäre Kämpfer und Projekte unterstützen. Die stelle ich auch in meinen Vorträgen immer vor. Also das zum einen, zum anderen einfach selber in seinem Umfeld Aufklärung betreiben und das Thema Ukraine einfach nicht in Vergessenheit geraten lassen. Weil seit 2014 ist dieser Krieg in Deutschland einfach untergegangen. Viele hatten gar nicht auf dem Schirm, dass seit 2014 in Europa Krieg herrscht. Ich glaube, es wäre das Mindeste, weiterhin darüber zu reden und das Thema nicht konservativen Politikern zu überlassen, über die man sich danach aufregen kann und dann so tut, als wenn die Ukraine im Ganzen antiemanzipatorisch wäre, nur wenn man das Thema genau diesen antiemanzipatorischen Kräften überlässt. Ansonsten gibt es immer noch Menschen, die regelmäßig in die Ukraine fahren, die dort Menschen evakuieren, Tiere evakuieren, Aufbauarbeit leisten oder Tarnnetze aufspannen, so, die zum Beispiel mit 3D-Druckern Minen drucken, die dann in die Ukraine geschickt werden, damit Kinder lernen, wie Minen aussehen, die russische Soldaten zum Beispiel bei Kinderspielplätzen verteilen, damit Kinder diese Minen halt bewegen und dadurch halt in die Luft gehen und da dann entweder stark verletzt werden oder sterben. Also generell Aufklärungsarbeit leisten, wie Menschen oder Zivilisten in der Ukraine sich schützen können. Erste-Hilfe-Kurse, Evakuierungstraining oder also so, ne? Also je nachdem, wie viel man sich zutraut, kann man wirklich sehr viel machen. Entweder mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Einsatz oder halt mit Geld, weil letztendlich ist das auch etwas, was die Ukraine immer noch braucht oder die Menschen dort. Wenn man ein Leben rettet, rettet man eine ganze Welt. Ja, wenn zum Beispiel ein Haus zerstört wird durch einen russischen Raketenangriff und Menschen dann Geld brauchen, um das wieder aufzubauen oder so, dann hilft man damit auch Menschen oder gleichzeitig im Winter, wenn Russland die gesamte Energieinfrastruktur zerstört, kann man so selbstgebastelte Heizkörper sozusagen aus Wachs, Karton und Dosen in die Ukraine schicken, damit Menschen dort sich wärmen können, wenn die Heizungen nicht funktionieren. Solche Aktionen gab es auch. Oder zum Beispiel so Wegwerf-E-Zigaretten aufbewahren und die Batterien irgendwie in die Ukraine schicken, damit Menschen halt Akkus haben für ihre Generatoren und so. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wie man Menschen dort helfen kann, weil die Ukraine schlichtweg sehr nah dran ist an uns und die Distanz halt ja gut bewältigbar ist mit einer Autofahrt oder Zugfahrt.
Das wäre eigentlich auch ein gutes Schlusswort, aber ich will trotzdem nochmal abschließend die Frage, an wen richtet sich der Vortrag am 22. Juni in Freiburg im Schopf 2 und wieso sollen sich deiner Meinung nach die Leute da vor allem hinbewegen, um deinen Vortrag zu lauschen?
Leute, die sich nicht viel mit der Ukraine beschäftigt haben oder vieles nicht verstehen, sind herzlich eingeladen zu kommen, um Hintergründe zu verstehen, Fragen stellen zu können und auch gemeinsam zu diskutieren. zum einen. Zum anderen Linke, die verstehen wollen, warum man sich mit der Ukraine solidarisieren sollte, aber auch Nicht-Linke oder Menschen, die sich nicht links nennen, sondern einfach Interesse daran haben, mehr über die Ukraine zu erfahren. Weil man braucht auch keine Vorkenntnisse, man kann immer noch Fragen stellen. Und Menschen, die halt anderen Menschen helfen wollen und hören wollen, wie das vielleicht geht.
Das sagt Evelyn Deller. Sie wird am kommenden Montag, den 22. Juni, zum Thema, warum wir aus emanzipatorischer Sicht die Ukraine unterstützen müssen, sprechen. Und zwar um 19 Uhr in der Schopf 2 in Freiburg. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 19. Juni 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.